SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen am historischen Tag. Seit dem Mittag unserer Zeit öffnen sich nach und nach die Türen der Wahllokale in den USA. Die Präsidentschaftswahl ist angelaufen. Erste Ergebnisse sind sogar schon ausgezählt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über eine weitere Hiobsbotschaft für die Saarwirtschaft. Eines der Schaeffler-Werke in Homburg soll dicht gemacht werden. Gut 200 Arbeitsplätze sind gefährdet. Und Kanzler Scholz ermahnt seine Regierungspartner zu Zusammenhalt in der Koalition.
SR Info.
Ein winzig kleines Dorf im Nordosten der USA namens Dixville Notch hat das Wahlergebnis schon übermittelt. 3 Einwohner haben für Kamala Harris gestimmt. Genauso 3 für Donald Trump. Das wird natürlich nicht allzu sehr ins Gewicht fallen, aber symbolhaft könnte der Ausgang schon sein. Immerhin sehen praktisch alle Vorwahlumfragen und Prognosen ein sehr knappes Rennen. Entsprechend gespannt ist die Stimmung in New York, wo unsere Korrespondentin Charlotte Voss sich umgehört hat, nachdem die Wahllokale geöffnet wurden.
Midtown New York heute Morgen um 6:15. Bei 11 Grad Außentemperatur kommen die ersten Männer und Frauen, um ihre Stimme in der Polling Station 41. Straße, 11. Avenue abzugeben und werden von Wahlhelfern begrüßt, die noch schnell letzte Schilder aufkleben, Vote hier, Vote-Aki und Absperrgitter aufstellen. Keine 10 Minuten später verlassen Olli und Daniel als Erste das Wahllokal. Frei wählen zu können und dies gerade getan zu haben, macht die beiden glücklich.
Amazing.
Mit ihren großen Kaffeebechern in der Hand erzählen sie ins ARD-Mikrofon, dass sie Kamala Harris gewählt haben. Sie trauen der Demokratin eher zu, das Land zu einen, als Donald Trump. Der Republikaner hingegen schüre Hass.
Kamala.
Why?
We just need to make sure that we have the right person in office. It's about bringing the country together.
Tired of the hate from Donald Trump. We need someone to bring the country together.
244 Millionen Amerikaner haben heute die Wahl. 5,2 Millionen von ihnen leben in New York City. Laura und Alex sind 2 von ihnen. Auch sie sind am Election Day extra früh aufgestanden, um ihr Wahlrecht zu nutzen. Es werde bestimmt viel los sein, meint Alex.
Nice, beautiful. The people is happy, very busy, very, very busy day gonna be today.
Natürlich ist die Wahl geheim. Die beiden stehen aber ganz klar zu ihrer Entscheidung.
Only Trump. Trump.
Was erwarten Sie von dem ehemaligen Präsidenten, wenn er wieder ins Weiße Haus einziehen sollte?
Because Trump, they give me more respect my life.
Trump und die Republikaner haben mehr Respekt für mich und mein Leben. Hier ist alles schlechter geworden. Ich mag es nicht. Die USA sollten wieder so werden wie vor 10, 15 Jahren. Make America great again.
We just want to make America great again.
Auch Jason verlässt im Laufschritt das Wahllokal und biegt auf die 42. Straße ein. Die Lebensader Manhattans, die zum Times Square führt. Für ihn ist Wählen eine demokratische Bürgerpflicht.
Part of our democratic duty.
Auch der Marketingleiter hat dem gebürtigen New Yorker Trump seine Stimme gegeben.
Donald Trump.
Warum? Es gehe um die Wirtschaft und wie es den Menschen gehe, meint Jason und liegt damit im Trend der wahlentscheidenden Themen.
Well, we have high inflation right now.
Nun, wir haben im Moment eine hohe Inflation, Wohnkosten, Lebensmittel sind teuer. Es geht darum, wer diese Kosten stabilisieren und die Wirtschaft stabilisieren kann. Trump hatte immer wieder das US-Handelsdefizit angeprangert. Am Wahlmorgen wurde bekannt, dass es sich zuletzt deutlich vergrößert hat. Laut Handelsministerium stieg es im September um 19,2% zum Vormonat auf 84,4 Milliarden Dollar. Trump will 60% Zoll auf chinesische Waren und mindestens 10% auf alle anderen Importe erheben. Bei Harris erwarten Experten, dass sie sich vor allem um chinesische Importe kümmern wird. Stadt und Bundesstaat New York gelten als urdemokratisch, als blau. So auch diese Frau, die im Business-Look auf dem Weg zum Job ist.
I voted for Kamala.
Doch die weit verbreitete liberaldemokratische Einstellung ist nicht ihr alleiniger Grund. Für sie ist der Republikaner Trump aus einem ganz anderen Grund nicht tragbar, nicht wählbar.
Well, I won't vote for a criminal.
Sie gebe keinem Kriminellen ihre Stimme. Der ehemalige Präsident Trump ist in New York in mehreren Verfahren verurteilt worden, unter anderem wegen sexueller Belästigung und Betrug. Die letzten US-Wahllokale schließen am Morgen deutscher Zeit. Keiner kann sagen, wie lange das Auszählen dauert und wie knapp es in den als entscheidend geltenden 7 Swing States wird. Einen Rekord gibt es aber schon. Ein Drittel aller Wähler haben bereits Early Voting oder Briefwahl gemacht.
Charlotte Voss mit Eindrücken vom Wahltag in New York. Gegen Ende der Sendung, um kurz vor sechs, werden wir noch live in die USA schalten für die aktuellsten Einschätzungen. Kommen wir nach Berlin. Da geht das Licht fast nicht mehr aus im Kanzleramt. Seit dem Wochenende folgt Krisengespräch auf Krisengespräch. Denn der Dauerstreit in der Ampelkoalition ist weiter eskaliert. Die Option Schluss mit dem Dreierbündnis wird immer öfter offen ausgesprochen. Vorgezogene Neuwahlen sind längst kein Tabu mehr. Der Kanzler allerdings hat heute noch mal beschwichtigt. Lissy Kaufmann berichtet.
Auch heute wieder Krisengipfel im Kanzleramt. Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck waren am Morgen zu Besuch bei Kanzler Scholz. Es wird weiter verhandelt.
Über den Haushalt, über Wirtschaft und Arbeit, über die Industrie,
sagt der Kanzler. Über allem schwebt die Frage, schaffen es die drei Ampelpartner, sich auf einen gemeinsamen Weg aus der Wirtschaftskrise zu einigen? Der Kanzler bleibt guter Dinge.
Es gibt Handlungsoptionen, die da sind. Eine hat der Wirtschaftsminister aufgerufen. Und diese und andere zeigen, wenn man will, kann man sich einigen.
Man kann, wenn man will, aber will man auch? Zumindest bei einem Partner ist sich da derzeit keiner mehr so richtig sicher. FDP-Chef Christian Lindner. Es mehren sich Stimmen, die sagen, Lindner hätte sich längst für den Ausstieg entschieden, wartet nur noch auf den richtigen Zeitpunkt. Lindner selbst gibt sich handlungswillig.
Die Lage des Landes, die duldet kein Nichtstun, sondern erwartet und erzwingt eine angemessene, fundierte, aber eben auch grundlegende Reaktion.
Grundlegende Reaktionen, könnte das auch heißen, ein Ausstieg aus der Koalition, wenn er die eigenen wirtschaftspolitischen Ziele nicht durchsetzen kann? Die Stimmung in der Koalition ist jedenfalls angespannt, so sehr wie selten seit Bestehen der Ampel. Alles scheint möglich. Unbedingt weitermachen wollen derzeit nur noch Sozialdemokraten und Grüne. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert ganz offensiv,
weiterhin eben alles dafür zu tun, mit aller Kreativität auch diesem Land Halt zu geben.
Ähnlich klingt auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
Und deswegen appellieren wir an diejenigen, die vielleicht nachdenken in dieser Koalition, ob sie bleiben wollen oder nicht, dass sie auch entschlossen sind, diese Koalition gemeinsam erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Unsere Entscheidung ist klar und wir können ja nur unsere Entscheidung treffen. Und wir wollen eine Koalition, die eine Mehrheit hat im Deutschen Bundestag. Alles andere macht keinen Sinn.
Doch so recht mag man sich nicht vorstellen, wie sich diese Partner noch mal zusammenraufen wollen. Erst recht nicht, seit am vergangenen Freitag das Positionspapier von Christian Lindner an die Öffentlichkeit gelangt ist. Mit Forderungen für eine wirtschaftspolitische Wende. Aus der Wirtschaft bekommt Lindner dafür Rückendeckung. Albern, Kindereien heißt es dagegen aus der SPD und auch die Grünen fühlen sich provoziert.
Ich habe auch kein Verständnis für Positionspapiere von einem FDP-Parteivorsitzenden, die so aufgeschrieben sind von wegen, haha, ich schreibe mal auf, was meine Koalitionspartner am allermeisten ärgert und dann gucke ich mal, wie cool meine Provokation wirkt. Dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit.
So Katharina Dröge. In der Opposition jedenfalls stellt man sich auf Neuwahlen ein. Das macht CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt deutlich.
Wir erleben eine Dead-Man-Walking-Woche der Ampel. Wir erwarten nicht, dass es am Mittwoch zu einer Beendigung der Haushaltsstreitigkeiten der Ampel kommt, sondern zu einer Beendigung der Koalition.
Morgen Abend trifft sich der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Wie lange die Sitzung dauern wird, ob es zum Showdown kommt und die Koalition zerbricht, im politischen Berlin mag derzeit keiner mehr eine Prognose abgeben.
Die Lage in der Ampel hat Lissy Kaufmann zusammengefasst. Bibi-Leaks, so wird mittlerweile ein Regierungsskandal genannt, der in Israel hohe Wellen schlägt. Mehrere Verdächtige wurden vom Geheimdienst verhaftet. Delikat dabei ist, es handelt sich um Mitarbeitende aus höchsten Sicherheitskreisen und um Informationen zum Leben der Geiseln im Gazastreifen. Bettina Meyer hat die Geschichte recherchiert.
Dabei geht es um Dokumente, die aus dem innersten Kreis des Militärs an das Büro von Benjamin Netanyahu weitergeleitet worden sein sollen, an einen Sprecher, der sie, so berichten es israelische Zeitungen, an die Öffentlichkeit geleakt haben soll. Darunter an die Bild-Zeitung. Die titelte Anfang September »Zum Schaudern, das plant der Hamas-Chef mit den Geiseln«. Den Bericht zitierte Netanyahu wenig später vor dem Regierungskabinett, um zu belegen, dass die Hamas nicht an einem Waffenstillstand interessiert sei. Letztes Wochenende veröffentlichte die Deutsche Bild-Zeitung ein offizielles Hamas-Dokument, das ihre Pläne offenbart, Zwietracht unter uns zu säen, psychologische Kriegsführung gegen die Familien der Geiseln einzusetzen, die israelische Regierung unter Druck zu setzen, damit sie auseinanderbricht, damit der Krieg in Gaza so lange weitergeht, bis Israel geschlagen ist. So der Premier im September. Zu den aktuellen Vorwürfen äußerte er sich bislang nicht konkret. Es steht im Raum, dass die Inhalte der geleakten Dokumente den Interessen Netanjahus dienten, der den Krieg ebenfalls am Laufen halten wolle, um nicht abtreten zu müssen, schreiben israelische Zeitungen. Wurden tatsächlich geheime Dokumente aus dem Zirkel Netanjahus an die Öffentlichkeit weitergeleitet? Was wusste Netanjahu? Wurden Dokumente manipuliert, um ein politisches Narrativ zu bedienen? Kurzum, es geht um Geheimnisverrat. Dazu Oppositionsführer Yair Lapid. Diese Affäre kommt aus dem Büro des Premierministers. Eine Untersuchung muss feststellen, ob es Netanjahu war, der die Anweisungen zu dem Leak gegeben hat. Wenn er davon wusste, ist er ein Komplize bei einem der schwerwiegendsten Sicherheitslecks, das es in unserem Land jemals gegeben hat. Falls er nichts davon wusste, was weiß er überhaupt? Auch Benny Gantz, ehemaliges Mitglied der Netanjahu-Einheitsregierung und ehemaliges Mitglied im Sicherheitskabinett, fordert ebenfalls eine Untersuchung, um aufzudecken, ob geheime Informationen gestohlen und für politische Zwecke benutzt wurden. Sollte sich das als richtig herausstellen, so Gantz, dann ist das nicht nur eine Straftat, sondern ein nationales Verbrechen. Ein Gericht hat inzwischen festgestellt, dass die Veröffentlichung der Unterlagen eine mögliche Gefahr für die Sicherheit Israels darstellte. So sei durch die Zeitungsberichte das Ziel gefährdet worden, die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Auch wurde die Haft für den hauptverdächtigen Sprecher aus Netanjahus Büro verlängert und ein weiterer Verdächtiger verhaftet. Besonders für die Angehörigen der Geiseln ist der Skandal schmerzhaft. Sie trauen der Regierung sowieso schon nicht, dass sie alles tut, um ihre Angehörigen zu retten. Einer Zangauker, deren Sohn Matan noch eine Geisel ist, ist sich sicher. Der Premierminister weiß genau, was in seinem Büro geschieht und was von seinem Team, das er beschäftigt, unternommen wird. Er wusste alles und hat sich bewusst entschieden, meinen Matan und den Rest der Geiseln im Stich zu lassen, nur um an der Macht zu bleiben. Zangauker will die Affäre genau verfolgen und fordert, für den Fall, dass ein Leak das Leben der Geiseln gefährdet hat, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.
17.42 Uhr ist es, jetzt der Nachrichtenüberblick mit Roswitha Böhm.
Bundesinnenministerin Faeser und Justizminister Buschmann haben den Einsatz der Sicherheitsbehörden gegen mutmaßliche Rechtsterroristen gelobt. Buschmann sprach von einem großen Erfolg. Faeser sagte, die Behörden hätten frühzeitig militante Umsturzpläne von Rechtsextremen vereitelt. Am Morgen hat die Bundesanwaltschaft 8 mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsen und Polen festnehmen lassen. Die Gruppe soll unter anderem geplant haben, Teile Sachsens mit Gewalt zu erobern. Nach ARD-Informationen ist auch ein AfD-Politiker aus Grimma unter den Festgenommenen. Die spanische Regierung hat den Opfern der Flutkatastrophe 10,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nach Angaben des Ministerpräsidenten Sanchez soll das Hilfspaket neben direkten Zahlungen auch Steuererleichterungen und Kredite vorsehen. Die Maßnahmen seien aber nur ein erster Schritt. Bei den schlimmen Überschwemmungen in Teilen Spaniens kamen mindestens 215 Menschen ums Leben. Viele werden immer noch vermisst. Wegen des Verdachts auf Steuerbetrug und Schwarzarbeit sind 2 Büros des Streaming-Anbieters Netflix durchsucht worden. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Justizkreisen. Finanzfahnder und Antikorruptionsermittler nahmen demnach den Firmensitz des Unternehmens in Paris unter die Lupe. Zeitgleich mit den Razzien in Frankreich durchsuchten niederländische Ermittler laut Insidern den Sitz von Netflix in Amsterdam. In den Ortsteilen Michelbach und Primsweiler der Gemeinde Schmelz muss die Wahl zum Gemeinderat wiederholt werden. Das hat die Landeswahlleitung entschieden. Bei der Kommunalwahl im Juni waren die Stimmzettel der Ortsteile vertauscht worden. Die Stimmen wurden daher nicht gewertet. Die Neuwahl findet am 8. Dezember statt.
SR Info.
Nach ZF, Ford, Wolfspeed, Eswold, nun die nächste Hiobsbotschaft für den Wirtschaftsstandort Saarland. Der Automobil- und Industriekonzern Schaeffler will in Deutschland etwa 2800 Stellen streichen. Und auch davon betroffen ist offenbar ein Werk in Homburg. Die Nachricht hat die Betroffenen aus dem Nichts erwischt. Lisa Christel aus der SR Wirtschaftsredaktion hat Stimmen eingeholt.
Das Wetter ist trüb, so wie die Stimmung am Werk für Lineartechnik von Schaeffler in Homburg. Die Beschäftigten auf dem Parkplatz vor dem Werksgelände wollen nach Hause. Das Ganze erstmal verdauen.
Gemischte Gefühle. Also kann man nicht genau sagen, was jetzt passieren wird.
Jeder ist geschockt, ne?
War halt vom ersten Abendzug dabei, ist schon schockierend.
Ich bin Mitte 50, da ist das eine mittlere Katastrophe, wenn ich wirklich gehen muss.
Denn der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler plant deutliche Kürzungen am Standort. Die Aktivitäten im Linearwerk, das vor allem die Industrie beliefert, soll vollständig verlagert werden. Das teilte der Konzern am Morgen mit. Der Betriebsratsvorsitzende am Standort, Thomas Detweiler, kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.
Die Lineartechnik, das ist der Bereich, der gerade nicht ins Automobil und in den Verbrennungsmotor zuliefert. Deshalb ist es insbesondere spannend, dass man darauf eine Zukunft aufbauen könnte, eine Zukunft tatsächlich, die nichts mit einem Verbrennungsmotor zu tun hat.
Das scheint aber nicht der Plan von Schaeffler, denn das Werk soll bis spätestens 2027 schließen. Rund 230 Stellen sind davon betroffen. Für Detweiler eine große Zahl, denn hinter jeder Stelle stehe ein Mensch.
Das bedeutet, am Ende des Tages, irgendjemand verliert seinen Arbeitsplatz. Das Thema Existenzgrundlage ist weg. Familien leiden darunter und natürlich hat das Auswirkungen auf die gesamte Region. Und somit kann man das einfach nicht geräuschlos und einfach so, naja, wir lassen das einfach mal so laufen, nicht dahin nehmen, sondern da werden wir uns schon auch entsprechend aufstellen, positionieren und schauen, wie wir hier möglicherweise Verbesserungen erreichen können im Sinne für die Beschäftigten am Standort in Homburg.
Ein Schock waren die Neuigkeiten auch für den ersten Bevollmächtigten der IG Metall, Peter Vollmer. Alle seien überrascht gewesen, denn der Konzern habe die Beteiligten vor vollendete Tatsachen gestellt. Der Betriebsrat wurde kurzfristig am Morgen darüber informiert.
Das Schlimme ist vor allem an dieser Ausgangslage, dass es eben so unvorbereitet kam. Wir gehen üblicherweise davon aus, in einer Kultur der Mitbestimmung, die wir auch bei Schaeffler schon ein paar Tage haben, dass man mit einem offenen Visier an Themen rangeht, auch an Probleme rangeht. Wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, dass man miteinander spricht.
Das ist jetzt der nächste Schritt. Betriebsrat, IG Metall und Konzern werden sich zusammensetzen müssen und nach Lösungen suchen. Wenn es nach den Mitarbeitern geht, besteht aber noch Hoffnung.
Letzte Wort ist da auch noch nicht gesprochen. Wir werden es noch sehen.
Ich hoffe, dass es weitergeht, also dass das Werk bleibt.
Also für mich persönlich hoffe ich auf mein Alter. Ich bin 55. Für die anderen hoffe ich, dass er Arbeit kriegt.
Lisa Christel hat von dem Homburger Schaefflerwerk berichtet. Die saarländische Landesregierung nennt ihn Möglichmacher, den sogenannten Transformationsfonds. Mit diesem 3 Milliarden Euro schweren Geldtopf sollen, zum Teil schuldenfinanziert, Investitionen gestemmt werden. Umbau der Stahlindustrie, Schulbauprogramm, CISPA-Erweiterung, Mittelstandsförderung. All das soll mithilfe dieses Transformationsfonds finanziert werden. Letzte Woche hat auch die CDU ihr Okay gegeben, aber heute Auftritt Landesrechnungshof und der hat grundlegende Zweifel am Fonds. Denise Friemann.
Der Landesrechnungshof ist die oberste Haushaltsprüfungsbehörde des Saarlandes. Er schaut quasi, ob auf finanzieller Seite bei der Landesregierung alles richtig läuft. Es ist also auch ein Stück weit der Job eines Rechnungshofes zu kritisieren. Und trotzdem, der aktuelle Bericht liest sich wie ein Rundumschlag gegen den Transformationsfonds. Kurz zusammengefasst sind die Pläne für den rund 3 Milliarden Euro schweren Fonds laut Rechnungshof zu vage. Die Ausgestaltung und Verteilung der Mittel, also wofür wie viel Geld vorgesehen ist, sei intransparent und schlecht nachvollziehbar. Außerdem seien die Ziele nicht klar ausformuliert und es fehle an Kennzahlen, um zu überprüfen, ob das Geld, das verteilt wird, überhaupt etwas bringt. Der saarländische SPD-Finanzminister von Weizsäcker kann die Kritik teilweise nachvollziehen, wenn auch nicht ganz.
Also erst einmal ist es ja gut, dass unser Rechnungshof in einem Sonderbericht den Transformationsfonds ganz eng begleitet. Und es gibt eine Reihe von wertvollen Hinweisen, die wir an der einen oder anderen Stelle selbstverständlich auch berücksichtigen werden. Es gibt einige wenige Detailpunkte, wo wir naturgemäß, das entspricht aber auch der Rollenverteilung zwischen Regierung und Rechnungshof, die wir naturgemäß etwas anders sehen.
Einer dieser Punkte ist für von Weizsäcker die eben angesprochene Konkretisierung des Fonds. Also wofür genau wird das Geld ausgegeben?
Vor 2 Jahren wussten wir, ein Riesenschock, Energiepreiskrise, beschleunigte Transformation, da war der Wirtschaftsplan des Transformationsfonds noch recht unkonkret. Jetzt 2 Jahre später ist er schon ziemlich konkret. Jetzt sagt der Rechnungshof, okay, dass die letzten 30% sind noch nicht ganz konkret. Da sagen wir, ja, daran arbeiten wir ja gerade. Die Transformation ist im vollen Gange. Und warten Sie mal 1-2 Jahre ab, dann wird das noch konkreter.
Unterdessen sieht sich die CDU durch den Sonderbericht des Landesrechnungshofes in ihrer Kritik am Transformationsfonds bestätigt, die sie laut CDU-Generalsekretär Frank Wagner auch in den Verhandlungen gemeinsam mit der SPD-Landesregierung durchgesetzt hat.
Und zwar ist wichtig, dass der Transformationsfonds kürzer, knapper und konkreter ist. Das ist uns gelungen und von daher können wir nachvollziehen, was der Rechnungshof hier der Landesregierung mit auf den Weg gegeben hat. Und nun ist die Landesregierung gefordert, vor allem verwaltungsintern in den Abläufen hier zu korrigieren.
Und da werde man, auch wenn die CDU jetzt Teil einer Verantwortungspartnerschaft für den Transformationsfonds ist, auch weiter draufschauen. Aber die Frage ist ja, was passiert jetzt durch die Kritik des Rechnungshofes? Wahrscheinlich gar nicht so viel. In einer Sache hat sich die Landesregierung auf den Landesrechnungshof zubewegt. Er darf in Zukunft die Protokolle des Beirats für den Transformationsfonds lesen. Die waren bisher geheim. Ansonsten hat der Bericht des Landesrechnungshofes keine bindende Wirkung. Die Behörde kann also keine Konsequenzen androhen. Der Transformationsfonds sei das wichtigste Instrument, um das Saarland zukunftssicher zu machen, so der Finanzminister. Und deshalb wird die Landesregierung auch in Zukunft daran festhalten.
Die kalte Jahreszeit ist da. Für manche bedeutet das ganz existenzielle Gefahr. Menschen ohne Obdach, Wohnungslose. Wie deren Situation ist und wie viele Betroffene es im Saarland überhaupt gibt, das wurde im ersten Wohnungslosenbericht untersucht. Und den hat heute Sozialminister Jung vorgestellt. Jannik Böffel.
Es war einer der wenigen Momente, in denen Wohnungslose im Fokus der Öffentlichkeit standen. Anfang vergangenen Jahres, als die Stadt Saarbrücken ein Wohnungslosencamp mit mehreren Zelten geräumt hatte. Immerhin ein kleiner Aufschrei ging durchs Land. Doch sonst ist es oft still um die Wohnungslosen, auch weil es schlicht an Zahlen fehlt, wie viele Menschen tatsächlich wohnungslos sind. Erst jetzt gibt es eine erste belastbare Zahlenbasis für das Saarland, erklärt Dieter Filsinger, Professor für Sozialwissenschaften an der HTW, dessen Team den ersten saarländischen Wohnungslosenbericht angefertigt hat.
Einmal die wohnungslosen Menschen ohne Unterkunft, beziehungsweise auch von Menschen, die verdeckt wohnungslos geworden sind. Diese beiden Zahlen würde ich ganz gern hervorheben. Die Zahl der Personen, die ohne Wohnung sind, sind 113. Und diejenigen, die letztlich von Wohnungslosigkeit verdeckt betroffen sind, sind es 271.
Dabei war die Zählung derer, die eigentlich durch fast alle Netze fallen, gar nicht so einfach. Doch ganz ohne Kontakt und Hilfsangebote kommt kaum jemand aus. Und da haben Filsinger und seine Mitarbeiter angesetzt, erklärt er.
Was wir gemacht haben, das finden wir nach wie vor klug, ist im Grunde genommen tatsächlich zu gucken, welche Menschen sind denn sozusagen auf Hilfen angewiesen und wer hat ganz sicher irgendwann Hilfe aufgesucht. Und wir gehen davon aus, dass in der Tat vielleicht bis auf ganz wenige, die dann vielleicht wirklich sterben, ja, was ja auch vorkommt, allerdings nur ganz selten vorkommt, aber irgendwie nehmen die alle eine bestimmte Hilfeform in Anspruch.
Und so ist dann eine recht belastbare Zahlenbasis zustande gekommen. Doch diese beiden Gruppen sind nicht die einzigen, denn das klassische Bild vom Wohnungslosen im Zelt unter einer Autobahnbrücke geht teils fehl. Wohnungslos heißt eben vor allem, dass Menschen keine eigene Wohnung haben, nicht zwangsläufig, dass sie im Freien schlafen müssen. Gut 2/3 der insgesamt Betroffenen sind laut Bericht untergebracht, haben also ein Dach über dem Kopf, aber eben nicht das eigene. Hier ist die Entwicklung immerhin rückläufig. Aber die Zahlen sind sowieso das eine, die Ursachen das andere. Die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt klingt zwar naheliegend, ist aber in den meisten Fällen gar nicht der unmittelbare Grund, erklärt Sozialminister Magnus Jung.
Aber für die besondere Zielgruppe der Wohnungslosen ist nach meiner Einschätzung die Situation am Wohnungsmarkt nur teilweise relevant oder ursächlich für die individuelle persönliche Situation.
Im insgesamt 8 Punkte umfassenden Plan der Landesregierung geht es vor allem um die Schnittstellen, dort anzusetzen, bevor Menschen in die Wohnungslosigkeit rutschen. Denn rund 3/4 der Wohnungslosen haben oder hatten psychische Erkrankungen. Dort müsse man verstärkt ansetzen, erklärt Jung.
Dann, wenn Menschen aus einem Gefängnis entlassen werden, aus der Psychiatrie entlassen werden, aus dem Krankenhaus entlassen werden und dann ist plötzlich keine Wohnung da und kein Ort, wo sie unterkommen können, dass wir an dieser Schnittstelle noch soziale Arbeit verbessern.
Und dann stellt sich im Nachgang noch eine weitere Frage. Für viele Menschen, die wohnungslos sind, ist der Weg zurück gar nicht einfach. Auch hier braucht es umfangreiche Hilfen, erklärt Jung.
Also wer längere Zeit auf der Straße gelebt hat, da ist es nicht ganz einfach, jemand einfach in eine Wohnung zu stecken und zu sagen, und in 3 Wochen fängst du wieder ein normales bürgerliches Leben an. Sondern da müssen viele Schritte gemeinsam gegangen werden.
Rund 600.000 Euro zusätzliche Mittel sollen für die Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Und der erste Wohnungslosenbericht soll nicht der letzte bleiben. In 3 bis 5 Jahren ist der nächste geplant.
Es ist 17.54 Uhr. Mittlerweile sind in den USA die meisten Wahllokale geöffnet. Heute am Tag der Entscheidung. Kamala Harris oder Donald Trump? Wer zieht demnächst ins Weiße Haus ein? Unser Korrespondent Martin Ganselmeier beobachtet für uns die Lage von New York aus. Martin, soweit du es überblicken kannst, wie ruhig ist denn die Wahl bislang in den Bundesstaaten abgelaufen?
Ja, hallo Katrin. Also eigentlich bisher recht ruhig, zumindest was hier New York angeht. Wir haben auch keine Meldungen aus anderen Teilen des Landes, dass es dort irgendwie Unruhen gab. Hier in New York, das ist so mein persönlicher Eindruck, gab es auch keine langen Warteschlangen. Das hat sich relativ gut verteilt. Es gibt ja immer bessere Möglichkeiten in den USA mittlerweile seine Stimme auch vorher abzugeben. Briefwahl, das ist leichter geworden in den letzten Jahren. Auch das sogenannte Early Voting, also hier in New York konnte man vor 2 Wochen anfangen zu wählen. Das ging dann bis Sonntag und ungefähr jeder Dritte hat davon Gebrauch gemacht. Das heißt, jeder dritte Amerikaner, der hat schon seine Stimme abgegeben.
Tatsächlich sind aber die Sicherheitsmaßnahmen stark hochgefahren worden im Vorfeld, haben wir gehört, weil Ausschreitungen oder Gewaltausbrüche befürchtet werden für den Fall, dass Donald Trump die Wahl verliert. Wie beobachtest du das?
Ja, das ist vorbeugend. Davon bekommt man nicht so viel mit. Es gibt in einigen Bundesstaaten tatsächlich Scharfschützen, die man postiert hat. Das ist alles vorbeugend. Es gibt auch in den Wahlzentren, in denen letztlich alle Wahlergebnisse zusammenkommen, da gibt es strenge Sicherheitsvorkehrungen. Das ist sehr abgeschirmt. Da ist Polizei, da sind Soldaten teilweise, die das bewachen, damit eben nicht die Legende in die Welt gesetzt wird. Ja, da hat möglicherweise jemand diese Wahlurnen noch irgendwie manipuliert oder auch bei Wahlmaschinen, wenn das also automatisch erfolgt, dass da irgendjemand rumgeschraubt hat. Das ist sozusagen präventiv und natürlich hat man im Hinterkopf die Erfahrungen vom Januar, vom 6. Januar 2021, als es diese schlimmen Ausschreitungen in Washington gab. In der Hauptstadt gab es tatsächlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Auch das Weiße Haus ist gesichert worden, das Kapitol. Da will man einfach sicherstellen, dass nicht irgendwelche wütenden Trump-Anhänger nochmal sowas machen wie am 6. Januar.
Gewählt wird ja nun nicht nur ein neuer Präsident oder eine Präsidentin, sondern auch der Kongress. Alle Sitze im Repräsentantenhaus und einige Sitze des Senats. Wie wichtig ist denn das?
Das ist sehr wichtig, wird vielleicht nicht so beachtet aus deutscher Sicht, aber der Senat und das Repräsentantenhaus, die haben ein gehöriges Wort mitzusprechen. Der Präsident kann nicht alleine durchregieren. Insofern gucken die Amerikaner schon, wer bekommt denn die Mehrheit im Senat, wer bekommt die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Im Senat wird jeder dritte Senatssitz neu gewählt heute und da sieht es mit ziemlicher Sicherheit so aus, als ob die Republikaner die Mehrheit bekommen im Senat. Bisher hatten das die Demokraten sehr knapp, aber so wie die Senatsrennen laufen oder gelaufen sind, sieht es eher nach einer republikanischen Mehrheit aus. Im Repräsentantenhaus, wo jeder Sitz neu gewählt wird, da wird ja alle 2 Jahre gewählt, da könnte es umgekehrt laufen. Da hatten die Republikaner bisher eine relativ knappe Mehrheit und da könnten künftig die Demokraten eine knappe Mehrheit bekommen. Genau wissen wir das auch erst morgen oder in den nächsten Tagen.
Und das wiederum könnte einem neuen Präsidenten oder einer Präsidentin gehörigen Strich durch die Rechnung machen, oder? Je nachdem, wie es ausgeht im Kongress.
Absolut. Die Amerikaner sind von ihrer Verfassung her, haben sie eine geteilte Regierung mit Checks and Balances. Das heißt, ein Präsident soll bewusst nicht durchregieren können. Und gerade in finanzpolitischen Dingen hat das Repräsentantenhaus ein kräftiges Wort mitzureden. Die haben the power of the purse, also die Macht des Budgets. Und in außenpolitischen Fragen und auch in wichtigen Personalfragen, zum Beispiel bei der Besetzung von Richtern, von obersten Richtern, da hat der Senat ein gehöriges Wort mitzureden. Das heißt, ein Präsident muss immer auch klarkommen mit der jeweiligen Führung der beiden Kammern und die sind oft von einer anderen Partei besetzt.
So, und jetzt kurz nochmal was für unsere persönliche Planung. Wie wahrscheinlich ist denn, dass wir morgen früh unserer Zeit beim Aufstehen oder zumindest im Laufe des Tages ein Ergebnis hören?
Ja, Katrin, wenn ich das wüsste. Ich habe selten eine Präsidentschaftswahl erlebt, wo man so wenig sagen kann, in welche Richtung es wohl gehen wird. Die Umfragen waren ja wirklich 50-50. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube, mitten in der Nacht, so 2 Uhr, 3 Uhr deutscher Zeit, da kommen ja die ersten Ergebnisse von der Ostküste rein. Ich glaube, dass man da schon belastbarer sagen kann, in welche Richtung es geht. Also wer morgen aufwacht, wird dann vielleicht sagen können, okay, das sieht eher danach aus, dass es für den oder die andere so aussehen wird, aber belastbar, das kann wirklich den ganzen Tag morgen noch dauern oder sogar länger.
Die US-Wahl ist angelaufen, auf die so viele Menschen weltweit nun schon lange hinfiebern. Martin Ganselmeier aus dem ARD-Studio New York war das mit aktuellen Einschätzungen. Zum Wetter im Saarland. Der Tag wird bedeckt oder auch neblig trüb zu Ende gehen. Es bleibt trocken und wird jetzt doch langsam mal kühler. 7 Grad maximal in Weißkirchen und 3 Grad in Blieskastel heute Nacht. Morgen wieder nur wenig Chancen auf Sonne bei bis 11 Grad. Das war die SR Info Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.